Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Eric Facon. Die Ereignisse der Woche in der Romandie. In Lausanne hat ein Prozess begonnen, von dem wir auch schon berichtet haben in dieser Rubrik. Und zwar geht es um Kunstfälschung im großen und auch sehr professionellen Stil. Diese Woche war Prozessbeginn. Und dieser scheint sehr turbulent gewesen zu sein, wie unser Mitarbeiter Ron Hochuli erzählt.
Einige der 7 Angeklagten sind ziemlich folkloristisch zu ihrem Prozess angekommen. Der eine mit einer Maske aus dem Gruselfilm Scream. Der andere sagte den Journalisten stolz, es wäre doch schade, so ein schönes Gesicht wie seines nicht zu zeigen. Ein Dritter kam zornig im Saal. Dann haben sich die 4 Hauptangeklagten heftig gestritten. Sie haben sich gegenseitig als unfähig, als Amateure, als Manipulierer bezeichnet und ihre verschiedenen Versionen stimmen überhaupt nicht überein. Im prallvollen Gerichtssaal mussten die Zuschauer nur noch lachen und sogar der Gerichtspräsident konnte sich nur schwierig zurückhalten. Dies sage zumindest einiges aus über die Charakterzüge der Angeklagten, kommentierte er etwas zynisch.
Sie haben angesprochen, dass diese angeklagten Menschen alle irgendwie ihre eigene Version haben der Ereignisse oder ihre eigenen Erklärungsversuche. Geben Sie uns mal ein Beispiel, wie jetzt das da klingt.
Ja, Alibis gibt es nicht gerade sehr glaubwürdige. Jeder versucht einfach den anderen ein bisschen mehr Verantwortung anzukreiden. Besonders witzig ist ja rein, wie 2 der Fälscher geschnappt wurden von der Polizei. Sie gingen zu einer alten Frau, von der sie wussten, sie hat ein Giacometti-Bild, ein echtes, und hatten selber eine Fälschung des Bildes dabei. Sie kamen herein, indem sie erklärten, sie hätten einen Kanarienvogel, der weggeflogen sei und dann ausgerechnet auf dem Balkon dieser Frau gelandet sei. Dann nahmen sie diskret das echte Giacometti-Bild ab und wollten es durch die Fälschung ersetzen, doch der Nagel an der Wand fiel auf den Boden und der Plan war dahin.
Das klingt jetzt reichlich nach Slapstick. Weiß man denn jetzt inzwischen mehr über die Methoden, mit denen sie vorgingen? Also sagen wir mal jetzt mal in Bezug auf die Fälschung.
Ja, im Normalfall haben sie relativ professionell gearbeitet. Immerhin haben sie zwischen 2004 und 2008 mehr als 120 Fälschungen auf den Markt gebracht. Zum Teil komplette Fälschungen, die sie bei Caritas für einen 5-Lieber einkauften und dann mit einer bekannten Unterschrift versahen, wie jener von Brack, Mattis, Giacometti oder Bossard. Eine andere Methode war, falsche Bilder in den offiziellen Bossard-Katalog einzutragen. Da ja einer dieser Clique ganz offiziell zuständig war für diesen Katalog, dann kam es auch noch vor, dass man Bilder völlig fälschte von A bis Z. Die meisten der 7 Angeklagten waren ja im Kunstbereich tätig und so konnten sie das Ganze relativ plausibel machen.
Sie haben es gesagt, zum Teil wurden da Bilder auf Listen eingetragen, die vielleicht 5 Franken wert waren. Aber die Schadenssumme, die muss ja enorm sein. Weiß man da etwas dazu?
Ja, die Schadenssumme ist absolut riesig, mehrere 100.000 Franken. Doch wie das Geld irgendwie zurückbezahlt wird, ob es dann Entschädigung für die Opfer gibt, das ist die große Frage. Denn die meisten Opfer sind selbst auch Galeristen, Kunsthändler oder jedenfalls Kunstkenner. Da stellt sich auch wieder die Frage, ob sie schlicht und einfach reingelegt wurden oder ob sie nicht etwas hätten ahnen sollen oder müssen. Oder ob sogar einige von ihnen von Anfang an wussten, dass es um Fälschungen geht.
Und wie geht es jetzt eigentlich weiter mit diesem Prozess?
Ja, der Prozess wird noch eine gute Woche dauern und da die Angeklagten andauernd ihre Versionen ändern, wird es bestimmt nicht einfach sein, kohärente Erklärungen zu finden und die Verantwortung jedes Einzelnen einzuschätzen. Doch die zahlreichen Zuschauer versprechen sich immerhin noch einige witzige Momente.
Wechseln wir das Terrain, kommen wir zum Sport, Ron Hochuli, Xamax Neuchâtel. Der Fußballclub, der kommt nicht mehr zur Ruhe, seit der Tschetschene Bulat Chagayev den Verein gekauft hat. Ein Trainer geht, ein anderer Trainer kommt, aber einer, der gar kein Diplom hat. Spieler gehen, es werden x Namen herumgereicht von Spielern, die nächste Saison dabei sein sollen. Ron Hochulidat, hören Sie uns doch mal mit den neuesten Gerüchten auf.
Ja, es gibt momentan unzählige. Unter anderem erfuhr man diese Woche, dass Bulat Chagayev schon vor Jahren ein Schweizer Club kaufen wollte. Damals 2004, noch vor der Pleite des Clubs, nicht Neuenburg Xamax, sondern Servette Genf. Er soll massive Summen angeboten haben, doch der damalige Besitzer, der sehr umstrittene Marc Roger, wollte nicht verkaufen, er erzählte letzterer diese Woche. Im Weiteren hatte Chagayev, als er Xamax übernahm, diesen Frühling einige Wechsel vornehmen wollen, was die Infrastruktur betrifft. Unter anderem versprach er, dass der Kunstrasen der Maladier ersetzt würde und richtiger Rasen eben aufgesetzt würde, doch damit wird auf Anfangs dieser Saison nichts. Das ist zwar ein Detail für die Laien, doch einige Spieler, die den Club kaufen will, weigern sich schlicht und einfach auf diesem Kunstrasen zu spielen und stellen nun ihre Ankunft in Neuenburg in Frage. Dann gab es auch noch, Sie haben es angedeutet, die Trainer-Episode. Chagayev hatte den bekannten Brasilianer Sonny Anderson einstellen wollen, doch dieser hat kein gültiges Trainerdiplom. Nun wird er also Sportchef und Trainer wird ein französisches Duo, darunter Jean-Luc Ettori, man kann sich vielleicht erinnern, ein ehemaliger Nationalmannschaftsspieler in Frankreich.
Nun ist also Neuchâtel Xamax, ein Club, der sehr in der Region verankert ist, in tschetschenischer Hand. Gibt es auch einen Namenwechsel?
Ja, Chagayev will tatsächlich den Namen ändern. Nicht mehr Neuenburg Xamax soll auf den Trikots stehen, sondern Xamax Weinach. Weinach ist der Name eines urkaukasischen Volkes. Damit will der Inhaber offenbar eine Referenz zu seinem Heimatland schaffen. Doch sein Antrag ist zu spät bei der Liga eingetroffen, damit der Wechsel sofort stattfinden kann. Aber übernächste Saison, das heißt ab 2012, sofern der Tschetschene nun am Ruder bleibt, soll Neuenburg Xamax dann tatsächlich Xamax Weinach umgetauft werden.
Nun haben wir es bereits erwähnt, das ist ein Club, der in der Region sehr stark verankert ist, dieses Neuchâtel Xamax. Eckt denn dieser Chagayev nicht an bei diesem Club, also zum Beispiel mit diesem Namenwechsel?
Doch klar, jedoch wurde den Neuenburgern kaum die Wahl überlassen. Der frühere Inhaber Bernasconi wollte unbedingt und schon längst verkaufen und außer Chagayev bot sich offenbar schlicht und einfach niemanden an. Fazit war damals entweder Chagayev oder dann überhaupt keine Zukunftsperspektiven. Ja, nun sind die Neuenburger auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite empört, doch mindestens wurde der Club gerettet.
Und was sagt jetzt Chagayev dazu, zu diesen Unruhen?
Ja, wenn Kritik aufkommt, reagiert Chagayev immer gleich. Er droht mit Klagen. Ansonsten sagt er immer wieder, er habe Ambitionen. Er wolle den Club an die Spitze Europas führen, heißt es immer wieder. Doch wichtige Spieler und auch Kader sind gegangen. Zum Teil, weil sie die aggressiven Methoden des Besitzers gar nicht gutierten. Andere wurden auch gefeuert. Chagayev hat sozusagen Tabula Rasa gemacht. Aber wie es weitergeht, weiß eigentlich keiner.
Nach so einem unruhigen Ende der letzten Saison kann man jetzt wahrscheinlich annehmen, dass es jetzt der Start in die neue Saison relativ heiß wird für die Neuenburger.
Es sieht ganz danach aus. Nun sitzt kein einziger Neuenburger mehr im Verwaltungsrat. Auch die Sportdirektion ist von Leuten besetzt, die den Schweizer Fußball wenig bis gar nicht kennen. Und wie gesagt, viele Spieler sind abgereist und offiziell ist noch keine einzige Ankunft gemeldet worden. Nicht gerade die ideale Voraussetzung für einen guten Saisonstart.
Ein weiteres Thema, Ron Hochuli, Wladimir Putin, der besucht Genf und dort lebt nämlich eine große russische Gemeinde. Wer sind denn die Russen, die dort leben?
Ja, historisch gab es ja bereits bekannte Russen, die in Genf weilten, wie etwa Lenin oder Molotow. Mittlerweile sind die Leute hier nicht mehr so bekannt oder jedenfalls viel diskreter. Doch das Genf in den letzten Jahren zur Hauptstadt im Öl- und Rohstofftrading wurde, verbunden mit einer großzügigen Steuerpolitik und dem Bankenplatz Genf, hat auf viele Russen eine große Anziehungskraft gehabt. Reiche Geschäftsleute machen hier Business, viele von ihnen gelten als sehr nahestehende von Putin. So hat diese Woche ein Kommentator geschrieben, die russische Delegation in Genf sei eigentlich einen großen Putin-Fanclub.
Viele Russen wohnen jetzt in Genf, Ron Hochuli. Heißt es denn, dass Genf so etwas wird wie die Hauptstadt Russlands außerhalb von Russland?
Ein Stück weit kann man dies bestimmt sagen. Jedenfalls eben die Hauptstadt außerhalb von Russland der Leute, die ganz klar das Regime unterstützen. Es gibt ja auch viele russische Geschäftsleute und Oligarchen, die sich in Großbritannien, in London niederlassen haben. Doch dies sind eher Putin-Kritiker, Putin-Gegner. So hat man zwei der wichtigsten Finanzplätze der Welt, London und Genf, die sich in gewissen Kreisen auf Russisch streiten.
In diesem Zusammenhang gab es doch auch einmal das Projekt einer russischen Zeitschrift für diese russische Gemeinde in Genf, die da im Exil lebt. Was ist denn daraus geworden?
Ja, das Blatt Nascha Gazeta wurde ursprünglich vom Westschweizer Verleger Edipress lanciert. Doch vor kurzem wurde es vom Konkurs gerettet durch den Besitzer der Ölgesellschaft Gunwoll. Gennady Timtschenko heißt der Mann. Es ist ein enger Freund von Wladimir Putin. Seither wird 40% der Auflage der Zeitung in Russland verteilt. Und einige sagen sogar, es sei auch ein Instrument von Putin für die künftige Kampagne gegen den aktuellen Präsidenten Dmitri Medvedev.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
DRS 4 News.
Zu den Ereignissen der Woche im Tessin. Da gibt der Kurswechsel eines Politikers viel zu reden. Sergio Morisoli war vor kurzem noch Kandidat der FDP für den Staatsrat. Nun aber, nachdem er das nicht geschafft hat, taucht er als Ständeratskandidat auf, aber nicht mehr für die FDP. Unser Tessiner Korrespondent Alexander Krass zur Ausgangslage.
Ja, Sergio Morisoli ist tatsächlich der FDP-Kandidat gewesen noch vor 2 Monaten. Er hat für den Staatsrat kandidiert, ist nur auf dem 3. Platz gelandet. Und heute will Morisoli für die Lega kandidieren im Ständerat. Das ist pikant. Morisoli tritt jetzt als Parteiunabhängiger an. Das Tessin hat ja bisher immer 2 Ständeräte gehabt. Filippo Lombardi von der CVP. Seine Wiederwahlchancen sind recht gut. Dick Marti, er tritt nicht mehr an. Und jetzt kommt eben Morisoli und bekämpft eigentlich den FDP-Kandidaten Fabio Abate.
Aber parteipolitisch zeigt doch das einiges auf über das, was im Tessin im Gange ist.
Ja, das wirft ein Schlaglicht auf die Lage im rechten politischen Spektrum drin. Seit der Abwahl von Marina Mazzoni, der FDP-Staatsrätin, die umstritten gewesen ist, bringt dieser Wirtschaftsfreisinn einfach keine Persönlichkeiten mehr hervor, die politisch an die Spitzenplätze vorankommen können. Und dieses rechte Spektrum des politischen Marktes wartet also so quasi darauf, abgedeckt zu werden durch einen Kandidaten. Morisoli hat sich das so vorgenommen und ist gescheitert beim Staatsrat. Jetzt will er es nochmal versuchen, aber ich finde, die Wahlchancen Morisoli sind unsicher. Er hat sich als Anhänger einer erzkatholischen Vereinigung geoutet. Für ihn ist Abtreibung Mord und das macht ihn für viele schlicht unwählbar. Also im liberalen Sektor wird er da bestimmt nicht viele Stimmen holen. Umgekehrt rumort es auch in der Lega. Die Lega ist eben auch die Partei der kleinen Leute und der Arbeiter. Und da wird nicht verstanden, wieso die Lega jetzt ausgerechnet einen Neoliberalen nach Bern schicken soll.
Und was hat das FDP intern ausgelöst, dieser Wechsel von Morisoli?
FDP-intern gibt es jetzt natürlich die Wendehals-Vorwürfe. Zugleich ist man froh, dass diese Kandidatur Morisoli ausgestanden ist. Die hat zu schweren inneren Spannungen geführt innerhalb von der FDP, die bis an die Grenze einer Parteispaltung gegangen sind. Zuletzt hat der Stadtpräsident von Lugano, Giorgio Giudici, zur Ordnung gerufen und hat seine Freunde von der Idea Liberale, also vom Wirtschaftsfreisinn, würde man auf Deutsch sagen, seine Freunde zur Ordnung gerufen und zur Einigkeit innerhalb der Partei aufgerufen.
Die FDP, einst die stolze, größte Partei des Tessins, nun heutzutage also wirklich in der Krise.
Tatsächlich, die FDP ist in der Krise. Sie ist im kantonalen Wahlkampf zumindest versunken in diesen inneren Gegensätzen und ist erst zuletzt quasi aufgewacht, hat erst zuletzt die Notbremse gezogen, versucht, das zu retten, was noch zu retten ist. Die Rechnung war geradezu brutal. Die FDP hat bei den Staatsratswahlen im Tessin 1 Sitz verloren an die Lega. Das ist bitter für eine Partei, die historisch staatstragend gewesen ist und den Kanton mitgegründet hat.
Anderes Thema, Alexander Grass. Es geht um die bilateralen Verträge, die immer wieder für Aufregung sorgen im Tessin. Immer wieder kommt es zu Ungereimtheiten im Gebiet der Anstellung von Bauarbeitern auf Baustellen. Kürzlich hat man das erlebt beim Bau des Kulturzentrums in Lugano. Und jetzt ist es scheinbar bei der SBP aufgetaucht, dass es da Lohnzahlungen gibt, die nicht genügen.
Ja, tatsächlich. Sie haben das Kulturzentrum in Lugano erwähnt, eine Riesenbaustelle. Dort wurden 8 bis 11 Euro in der Stunde bezahlt, anstatt 24, so wie es der Gesamtarbeitsvertrag verlangt. Jetzt in dieser Woche hat es Vorwürfe gegeben auf einer SBB-Baustelle, die Gewerkschaft OCST, das ist die christliche Gewerkschaft, die hat Unterverträge mit GAF, also gesamtarbeitsvertragswidrigen Anstellungsbedingungen, angeklagt. Da geht es um eine Zeitarbeitsfirma in Zug, die ihrerseits wieder für den Hauptauftragnehmer, die Marti AG, arbeitet, also die dann herangezogen worden ist, um die Mitarbeitenden zu stellen. Da ist von Arbeitszeiten zwischen 12 und 15 Stunden pro Tag die Rede. Man habe 15 Tage durcharbeiten müssen ohne Pause und in den offiziellen Rapporten sei da nur von 45 Stunden Arbeit pro Woche die Rede gewesen. Also da gibt es offenbar eine Art doppelte Buchhaltung. Die Unterbringung der Arbeiter, das ist ein weiterer Punkt. Die seien in Zimmern in einem Hotel untergebracht gewesen. Jeder Arbeiter habe da 2000 Franken zahlen müssen pro Zimmer und sie seien zu zweit im Zimmer gewesen, also 4000 im Monat für ein Zimmer. Es soll zu Arbeitsunfällen gekommen sein im Zusammenhang mit Bauchemie. Also das sind alles schwere Vorwürfe. Die SBB will jetzt die Situation klären. Sie hat in ihrem Vertrag mit der Marti AG auf regelkonformen Arbeitsbedingungen bestanden und sie wünscht sich jetzt, die SBB wünscht sich die Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft.
Und wer muss denn die Konsequenzen tragen? Das scheint ja ein ziemlich kompliziertes Vertragsnetz zu sein.
Ja, natürlich, die Arbeitgeber, solche Arbeitgeber sind natürlich innerhalb der Schweiz verpflichtet, die schweizerischen Normen zu erfüllen. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass das so passiert. Das Baugewerbe ist da ziemlich aufgebracht und sehr alarmiert hier, hat auch schon Untersuchungen gebracht, hat auch schon Fälle denunziert in den Medien. In anderen Fällen, da wurde eben berichtet über Arbeiter, die man einfach in Rohbauten drin übernachten lassen hat. Man spricht von einer Verrohung der Sitten im Baugewerbe eigentlich und das alles trägt eigentlich bei zur Ablehnung der Öffnung gegenüber EU-Europa im Tessin. Im Tessin ist einfach der Eindruck, statistisch ist das zwar nicht nachweisbar, aber eben in der Bevölkerung weit herum ist es eine gefühlte Tatsache, dass die bilateralen Verträge einfach Lohndumping und Jugendarbeitslosigkeit bedeuten.
Also in anderen Worten, Wasser auf die Mühlen der Leger.
Das ist Wasser auf die Mühlen der Lega. Die Gewerkschaften sind sehr aktiv auf diesem Gebiet und ganz bestimmt gibt es hier Missstände, die ganz einfach abgestellt werden sollen.
Wechseln wir das Thema, kommen wir zur Kultur, Alexander Grass. Das Archiv von Harald Seemann, das war bis jetzt im Tessin ein wirklich umfangreiches Archiv mit über 100.000 Dokumenten, also riesengroß. Und dieses Archiv wird jetzt abgegeben in die USA. Warum denn das?
Ja, zuerst mal muss man sagen, dieses Archiv, das ist nicht für die Öffentlichkeit nicht zugänglich gewesen bisher. Dieses Archiv ist jetzt vom Getty Research Institute in Los Angeles erworben worden. Man muss vielleicht erklären, warum die sich für sowas interessieren. Seemann, der war ja weltweit ein ganz berühmter, vielleicht der berühmteste Ausstellungsmacher und Kurator. Seemann Harald hat fast 30 Jahre lang in Tenia im Tessin gelebt und gearbeitet. Das ist ein Dorf im Eingang zu den Centovalli im Tessin. Seemann hat im Tessin die Fabrica, also sein ehemaliges Büro und Privatarchiv, in Maggia hinterlassen, also im Maggia-Tal oben. Und dieses Archiv ist gewaltig groß. Sie haben schon erwähnt, also 1000 Schachteln, 36.000 Fotografien, 28.000 Bücher. Dazu kommen noch Briefe, Dokumente, ungezählte Unterlagen, Regale voller Bücher, Plakate, Fotos und so weiter. Das hat Seemann einfach als ungeheurer Sammler zusammengetragen. Und das muss natürlich für die Forschung jetzt erschlossen werden. Seemanns System ist nicht in dem Sinn systematisch gewesen, wie das ein Forscher heute anlegen würde. Das muss alles eingescannt werden, erfasst werden, analysiert werden und zugänglich gemacht werden. Eine Riesenarbeit. Man hat immer gehofft, dass die Landesbibliothek kommen könnte oder Bellinzona. Aber zuletzt war eben in der Schweiz das Geld nicht da. Der Umfang dieses Archivs ist so riesig, die Arbeit ist so gewaltig, da wäre der Aufwand einfach groß gewesen.
Ist das der Grund, warum jetzt das Archiv nach den USA abwandert? Eben das Geld?
Ich denke, das ist der Hauptgrund, dass es einfach ein gewaltiges Stück gewesen ist. Zugleich ist es natürlich ein Verlust für das Tessin, wenn man einen Schritt zurücktritt. Das Tessin hat immer wieder solche Chancen verpasst. Das Tessin verkauft sich gern als Terra d'Artisti, also das als der Kanton, der Landesteil, in dem viele Künstler, große Namen eigentlich, haben hier gelebt, haben hier gearbeitet, haben hier eine zweite Heimat gefunden. Und das Tessin hat immer wieder Mühe, muss man sagen, mit diesem Erbe umzugehen. Wir haben Erich Maria Römark, die Villa, die jetzt eigentlich verkauft hätte werden sollen. Die Gemeinde hat da in letzter Minute nochmals ein Vorkaufsrecht errungen und sagt, da müssen wir doch ein Museum machen. Es gibt andere Beispiele. Das Tessin hat immer wieder Mühe, mit diesem kulturellen Erbe, das von diesen Künstlern, die von außen kamen, irgendwie etwas anzufangen und das auf würdige Weise zu präsentieren und aufzuarbeiten.
Ganz zum Schluss, Alexander Grass, noch der Sport, der Eishockey-Club Ambri Piotta. Ein Club, der sehr, sehr populär ist, nicht nur im Tessin, auch außerhalb. Ein Club aber auch, der in enormen finanziellen Schwierigkeiten festsitzt. Vor kurzem ging es darum, irgendwie mit einer Spendenaktion irgendwie den Club zu retten. Wo steht man jetzt da?
Ja, die Spendenaktion, die Sie ansprechen, das ist eben etwas Typisches für Ambri. Die Fans, die suchen mit SMS Kleinstspenden. Ambri sitzt eben in der Leventina oben, ist fernab von den großen städtischen Zentren mit ihren Sponsoren. Und so wird dieser Club halt immer wieder getragen und auch gerettet von den kleinen Fans mit den winzigen Spenden. Es fehlen 3 Millionen. Eine hat man bis jetzt sammeln können. Also man braucht noch 2. Alle 15 Tage muss ein Bericht an die Nationalliga erstattet werden und bis zum 30. Juni, das ist jetzt das nächste Zwischenziel, müssen mindestens 1,5 Millionen auf den Tisch kommen. Also danach ist eine Kapitalerhöhung geplant. Das ist alles sehr technisch, aber man hofft einfach, dass man auf den 1. August die Rettung des Clubs noch einmal schaffen könnte. Also dieses Wunder.
Das Tessin hat ein paar Clubs, die in der obersten Liga mitspielen, in verschiedenen Sportarten. Sagen wir mal, im Fußball in der Challenge League allein 4 Mannschaften, dann gibt es die Basketballmannschaften und auch 2 Eishockey-Clubs. Prügelt man sich da nicht um den gleichen Sponsorentopf, wenn man so will?
Ja, das ist genau die Diskussion, die hier läuft, dass wir in einem Kanton mit gut 300.000 Einwohnern und eben entsprechend auch beschränktem Sponsorenaufkommen so viele Mannschaften haben, die alle auf höchstem Niveau mitmachen wollen, die ehrgeizig sind. Es gibt immer wieder Grundsatzdiskussionen auf dem Gebiet. Die Zusammenlegung der Spitzenmannschaften wird da gefordert, im Eishockey oder im Fußball. Gemeinsame Stadien werden diskutiert und so. Doch das versandet einfach immer wieder, scheitert auch an den Gegensätzen. Und wir haben jetzt angefangen mit Ambri und das ist einfach ein schlagendes Beispiel, dieser Gegensatz zwischen den beiden Eishockey-Teams in Ambri und in Lugano. Das ist Berg gegen Tal, das ist Reich gegen Arm, das ist sprichwörtlich Che Guevara gegen die Millionäre.
Alexander Grass zu den Ereignissen der Woche im Tessin. Sie hören DRS4 News, mein Name ist Erik Fackung.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.